Eine Schachtel Konfekt. Auf dem ganzen Weg zum Sanatorium murmelte und brummte Poirot in sich hinein. Er steckte voller Selbstvorwürfe. »Ich hätte es wissen müssen«, stöhnte er. »Ich hätte es wissen müssen, doch was hätte ich tun können? Ich habe jede nur erdenkliche Vorsichtsmaßnahme getroffen. Es ist unmöglich. Unmöglich. Niemand könnte zu ihr gelangen. Wer hat meine Anweisungen nicht befolgt?« Im Sanatorium wurden wir in ein kleines Zimmer im Erdgeschoss geführt, und ein paar Minuten später erschien Dr. Graham. Er sah bleich und erschöpft aus. »Sie wird durchkommen«, sagte er. »Es kommt alles wieder in Ordnung. Die Schwierigkeit lag darin, herauszufinden, wie viel sie von dem Teufelszeug genommen hat.« »Was war es?«
»Kokain.«
»Sie wird leben?«
»Ja, sie wird leben.«
»Aber wie konnte das geschehen? Wie ist man an sie herangekommen? Wen hat man zu ihr gelassen?«
Poirot stampfte auf wie Rumpelstilzchen in seinem ohnmächtigen Zorn. »Man hat niemand zu ihr gelassen.
Unmöglich.«
»Es ist so. Aber dann, es war eine Schachtel Konfekt.«
»Ah, sacré! Und ich habe sie gebeten, nichts zu essen, nichts, was von draußen kommt.«
»Davon weiß ich nichts. Es ist schwer, ein junges Mädchen von einer Pralinenschachtel fernzuhalten. Gott sei Dank hat sie nur eine gegessen.«
»Enthielt denn alle Pralinen Kokain?«
»Nein, die eine, die das Mädchen gegessen hat, und noch zwei in der oberen Lage. Der Rest war tadellos.«
»Wie hat man es bewerkstelligt?«
»Ziemlich plump. Die Praline einfach halbiert, das Kokain mit der Füllung vermischt und die Praline wieder zusammengesetzt. Ziemlich amateurhaft, man könnte es auch als dilettantisch bezeichnen.«
Poirot stöhnte entsetzt auf. »Wenn ich das geahnt hätte, wenn ich das geahnt hätte, kann ich Mademoiselle sehen?«
»Wenn Sie in einer Stunde wiederkommen, denke ich, können Sie zu ihr«, sagte der Doktor. »Nehmen Sie sich doch zusammen, mein Lieber, sie wird nicht sterben.« Wir gingen eine Stunde lang durch die Straßen von Saint-Lô. Ich tat mein Bestes, um Poirot abzulenken, führte immer wieder aus, dass alles noch einmal glimpflich ausgegangen und schlussendlich doch kein Unglück geschehen sei. Seine Reaktion bestand lediglich in einem Kopfschütteln und einem in regelmäßigen Abständen wiederholten »Ich habe Angst, Hastings, ich habe Angst.« Und die seltsame Art, wie er es sagte, machte mir schließlich auch Angst. Auf einmal packte er mich am Arm.
»Irren Sie, mein Freund, ich liege völlig falsch. Ich lag von Anfang an völlig falsch.«
»Sie meinen, es geht nicht ums Geld?«
»Doch, doch, da liege ich richtig. Aber diese beiden, das ist zu einfach, zu simpel. Es muss noch eine andere Windung geben.«
»Ja, da gibt es noch etwas.« Und dann folgte ein Ausbruch der Empörung.
»Ah, c'est petit! Habe ich es ihr nicht verboten? Habe ich nicht ausdrücklich gesagt, rühren Sie nichts an, was von draußen kommt? Und gehorcht mir nicht, mir, Hercule Poirot, genügt es ihr nicht, viermal dem Tod entkommen zu sein? Musste sie ein fünftes Risiko eingehen? Asset inouï!«
Schließlich gingen wir wieder zum Sanatorium zurück. Nach kurzem Warten führte man uns hinauf. Nick saß im Bett mit ungeheuer geweiteten Pupillen. Sie sah fieberig aus und ihre Hände zuckten ständig unkontrolliert. »Wieder dabei«, murmelte sie. Ihr Anblick rief bei Poirot tiefe Erschütterung hervor. Er räusperte sich und nahm ihre Hand in die seine.
»Ah, Mademoiselle, Mademoiselle!«
»Es wäre mir egal«, sagte sie trotzig, »wenn Sie mich diesmal erwischt hätten. Ich habe das alles satt, vollkommen satt.
Pauvre petite!«
»Etwas in mir wehrt sich aber dagegen, Ihnen nachzugeben.«
»Das ist die richtige Einstellung. Le Sport, Sie müssen jetzt Sportsgeist zeigen, Mademoiselle.«
»Ihr gutes altes Sanatorium war nun doch nicht so sicher«, bemerkte Nick.
»Wenn Sie meine Anweisungen befolgt hätten, Mademoiselle.«
Sie sah leicht erstaunt drein.
»Aber das habe ich doch. Habe ich Ihnen nicht eindringlich verboten, alles zu essen, was von draußen kommt?«
»Und? Das habe ich auch nicht.
Aber diese Pralinen.
Nun, die waren doch in Ordnung, sie kamen ja von Ihnen.«
»Was sagen Sie da, Mademoiselle?«
»Sie haben sie mir geschickt.«
»Ich? Niemals. Nichts dergleichen.«
»Doch, das haben Sie. Ihre Karte lag in der Schachtel.«
»Was?«
Nick deutete mit zuckenden Händen auf den Nachttisch. Die Schwester machte einen Schritt nach vorn.
»Suchen Sie die Karte aus der Schachtel?«
»Ja, bitte, Schwester.« Es entstand eine kurze Pause, dann kam die Schwester zurück mit der Karte in der Hand.
»Hier, bitte.«
Ich hielt die Luft an. Poirot ebenfalls. Denn auf der Karte standen in der verschnörkelten Handschrift die gleichen Worte, die Poirot auf die Karte in dem Blumenkorb geschrieben hatte. Mit den besten Wünschen von Hercule Poirot.
Sacré tonnerre!
Da sehen Sie selbst, sagte Nick vorwurfsvoll.
Das habe ich nicht geschrieben, rief Poirot.
Was?
Und doch, murmelte Poirot, und doch ist es meine Anschrift.
Ich weiß, sie sieht genauso aus wie die Karte, die bei den orangefarbenen Nelken lag. Ich hatte keinerlei Zweifel, dass die Pralinen von Ihnen waren.
Poirot schüttelte fassungslos den Kopf. Wie hätten Sie auch zweifeln sollen? Oh, dieser Teufel, dieser schlaue, grausame Teufel, welch ein Einfall! Ah, er ist ein Genie, dieser Mann, ein Genie, mit den besten Grüßen von Hercule Poirot, so einfach, ja, aber man muss erst einmal darauf kommen, und ich bin nicht darauf gekommen, ich habe es versäumt, diesen Zug vorauszusehen.
Nick bewegte sich ruhelos hin und her.
Regen Sie sich nicht auf, Mademoiselle, Sie trifft keine Schuld, überhaupt keine Schuld, mich elende Dummkopf, mich allein trifft die Schuld, ich hätte diesen Schachzug voraussehen müssen, ja... Ich hätte ihn voraussehen müssen.
Das Kinn sank ihm auf die Brust. Er war nur noch ein Häufchen Elend. Ich glaube wirklich, unterbrach die Schwester. Sie hatte in der Nähe gewartet und machte ein äußerst missbilligendes Gesicht.
Ja, ich geh schon. Mut, Mademoiselle, das war mein allerletzter Fehler. Ich bin beschämt, verzweifelt. Man hat mich überlistet, übertölpelt, wie einen dummen Schuljungen. Aber... »Das wird nicht wieder vorkommen. Nein, das verspreche ich Ihnen. Kommen Sie, Hastings.«
Poirots nächste Handlung bestand darin, mit der Oberschwester zu sprechen. Sie war natürlich sehr aufgeregt wegen der ganzen Angelegenheit.
»Es ist unglaublich, Monsieur Poirot, einfach unglaublich, dass so etwas in meinem Sanatorium passiert.«
Poirot war teilnahmsvoll und taktvoll. Nachdem er sie beruhigt hatte, stellte er Fragen zum Erhalt des fatalen Päckchens. Die Oberschwester empfahl uns, den Pförtner zu fragen, der zum fraglichen Zeitpunkt Dienst gehabt hatte. Der betreffende Mann hieß Hood und sah etwas einfältig, aber ehrlich aus. Er war ungefähr 22 Jahre alt. Er schien nervös und verängstigt, aber Poirot gelang es, ihn zu beruhigen.
»Sie trifft keinerlei Schuld«, meinte er freundlich, »aber ich möchte, dass Sie mir genau sagen, wann und wie dieses Päckchen angekommen ist.«
Der Mann sah verdattert rein. »Das ist schwer zu sagen, Sir«, meinte er dann schwerfällig. »Eine Menge Leute kommen und gehen oder geben etwas ab für die Patienten.« »Die Schwester sagte, dieses Päckchen sei gestern Abend gekommen«, half ich ihm auf die Sprünge, »gegen 6 Uhr.« Das Gesicht des Burschen erhellte sich.
»Jetzt erinnere ich mich tatsächlich. Ein Herr brachte es vorbei. Ein agerer Herr mit blondem Haar.«
»Blond war er. Ob er hager war, weiß ich nicht mehr.«
»Ob Charles Weiss das Päckchen persönlich überbringen würde?«, fragte ich Poirot mit gedämpfter Stimme.
Ich hatte nicht bedacht, dass der Bursche einen einheimischen Namen kennen musste.
»Mr. Weiss war es nicht«, sagte er prompt. »Den kenne ich. Es war ein größerer Herr. Gut aussehend. Kam in einem großen Wagen. Lazarus«, rief ich.
Poirot schoss mir einen warnenden Blick zu und ich bedauerte meine Voreiligkeit.
»Er kam also in einem großen Wagen und ließ das Päckchen ihr. War es an Miss Buckley adressiert?«
»Jawohl, Sir.«
»Und was haben Sie damit gemacht?«
»Ich habe es nicht einmal angerührt, Sir. Die Schwester nahm es mit hinauf.«
»Das mag wohl sein, aber Sie hatten es in der Hand, als Sie es dem Herrn abnahmen, Nespa?«
»Oh, ja, natürlich. Ich nahm es ihm ab und legte es auf den Tisch.«
»Auf welchen Tisch? Zeigen Sie ihn mir, bitte.«
Der Pförtner führte uns in die Halle. Nahe der offenen Vordertür stand ein langer Tisch, auf dem Briefe und Pakete lagen.
»Alles, was ankommt, wird hier abgelegt, Sir. Dann bringen die Schwestern die Sachen zu den Patienten.« »Erinnern Sie sich, wann dieses Paket abgegeben wurde?«
»Muss so etwa 5:30 gewesen sein oder ein bisschen später. Die Post war gerade gekommen und...«
»Das ist gewöhnlich gegen 5:30. Es war ein sehr geschäftiger Nachmittag. Eine Menge Leute, die Blumen vorbeibrachten und Patienten besuchen wollten.« »Besten Dank. Ich glaube, jetzt sollten wir mit der Schwester sprechen, die das Päckchen nach oben brachte.«